Claudia, ich kann schon wieder keine Versandetiketten auf dem UPS-Drucker drucken.
Ja, das machst du nicht so oft, ne? Du musst da IPv6 mal abknipsen.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 vom Wartungsfenster vom 17. Juli 2024. Mit mir dabei meine IPv6-Disablerin.
Ich wusste, dass du das sagst, die Claudia.
Und ich bin der Patrick, Glück auf, hallo.
Hallo zusammen.
Ja, ich glaube, wir müssen das ein bisschen, wir haben uns ja offenbar, wenn man zumindest Mastodon glaubt, als IPv6-Disabler disqualifiziert, ne?
Nee, mir ist nicht mehr die Stelle eingefallen, wo wir das getan haben.
Wir haben es nicht getan.
Habe ich gelesen. Es könnte jetzt entweder daran liegen, dass wir das nicht getan haben, oder?
Ja, um dem Ganzen ein bisschen Kontext zu geben, wir hatten ja in Folge 63, hatten wir ja intensiv uns mit dem Thema IPv6 beschäftigt. Und zumindest wenn ich das Feedback nehme oder auch so die Downloadzahlen, dann ist diese Folge, glaube ich, ganz okay angekommen, sagen wir es mal so. Ich hatte diese Folge dann auch auf den üblichen Kanälen, unter anderem auch auf Mastodon geteilt, und ich fühlte mich dann kurzfristig in meine dunkelsten Usenet-Zeiten zurückversetzt.
Ja, ich war ja nicht so im Usenet, also ich muss das vielleicht auch noch erläutern, weil nicht jeder wird im Usenet gewesen sein.
Also echt nicht so Newsgroups? Also, ne, nee, echt nicht?
Nee. Okay, also, ich bin ja spät in die IT gekommen.
Früher TM, als das mit den ganzen Internet, HTML, HTTP, PHP, Boards noch nicht so en vogue war, da gab es ja das Usenet, also wo es dann halt via NNTP, ne, Server gab, wo man dann Beiträge gepostet hat in verschiedenen hierarchisch organisierten Gruppen, und speziell das deutschsprachige Usenet rund um Computer war bekannt dafür, dass man da als Neuling, wenn man sich an bestimmte Regeln nicht hielt, durchaus mal schnell ordentlich in die Fresse bekommen hat von den Alteingesessenen. Man kann es nicht anders sagen.
Okay.
Ja, also
ja, ich bin
da
ja
wurde an dir schon ein Exempel statuiert, wenn du zum Beispiel das Leerzeichen an der falschen Stelle hattest, ja, so vor dem Punkt noch ein Leerzeichen, ja, so Plänken zum Beispiel, oder du hast deine Signatur falsch abgetrennt, also nicht Dash Dash Leerzeichen und dann die Signatur. Alter Falter, und wenn du die Dreistigkeit besessen hast, mit Outlook Express am deutschsprachigen Usenet teilzunehmen, dann gnade dir Gott, ja. Also das ist dann alles über dich hereingebrochen.
Okay, ja, den Teil habe ich nicht erfahren. Das klingt auch nicht so, als ob ich das gebraucht hätte.
Nee, brauchte man definitiv nicht. Aber ich fühlte mich da unfreiwillig dran erinnert, denn wir haben Feedback bekommen auf unsere Folge. Ja, also wir verlinken den Post mal. Wir brauchen den Namen jetzt nicht unbedingt nennen, aber wenn jemand unter der Domain, also ne, unter sein Mastodon-Handle hat die Domain ipv6.social, Da war mein erster Gedanke, oh, ne? Hier ein V6-Evangelist meldet sich zu Wort und möchte Feedback geben.
Ja, konstruktive Kritik auf, und ich möchte das hier an der Stelle mal sagen, dieses Feedback für dieses wunderbare Machwerk, was du da letztes Mal für die letzte Folge erarbeitet hast, das war richtig Arbeit, Leute, ne? Das mal am Rande, deswegen konstruktive Kritik und Verbesserung, und wenn wir mal einen Fehler machen, nehmen wir immer sehr gerne an.
Genau.
Ne? Komma, aber.
Aber. Das hier ist ein kostenloses Angebot, welches in unserer Freizeit entsteht.
Ja, nein, vor allen Dingen, da war nichts an konstruktiver Kritik drin. Das war ja jetzt so eher das, was mich gestört hat.
Offenbar waren ihm ja dann unsere Einführungen zu schwafelhaft. Ja,
ja, also wir sind halt Schwurbler, das, ne? Weiß jeder, der uns kennt.
Wir sind laut seiner Ansicht offenbar nicht zum Punkt gekommen.
Und ihr müsst wissen, wir haben die Person natürlich auch mit einer gezogenen Waffe gezwungen, diese Folge zu hören.
Nein, ist gut. Wie also, gesagt, das ist halt, ne, ist halt ein kostenloses Programm und er hat sich halt beschwert, ne, Punkt 27 oder Minute 27 und wir diskutieren immer noch über unsere Anekdoten über V4 und Zitat, mal von dem langen Vorspann und dem nicht enden wollenden Nachspiel abgesehen, kam die Message nicht wirklich rüber. Im Gegenteil, die beiden mokieren sich über DRCP V4 mit der Betonung auf V4. Dabei sei das ja das Normale.
Da möchte Airquotes. Ich gleich warte, gerne warte. Drauf ja, zurückkommen inhaltlich.
Halt den ja. Gedanken fest. Das war nicht die einzige Stelle, wo sie die Bedeutung von IPv6 nicht wirklich verinnerlicht haben. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Minute irgendwo outeten sie sich als regelmäßige IPv6-Disabler. Nächster Tröd, Mastodon-Tweet, was auch immer. Immerhin, beide hatten es auf ihrem Smartphone aktiviert. Ich habe dann dazu, weil er hatte dann, hat sich dann halt noch beschwert, dass wir offenbar den, also NAT64 und den S64 nicht verstanden hätten, weil die Telekom wird das ja in ihrem Netz nutzen. Ja. Ich glaube, wenn man jetzt mal das ganze Emotionale rundherum dieser unsachlichen Kritik mal weglässt, ja, da hat er einen Punkt tatsächlich. Ne? Also die Telekom bietet an IPv6-only APN an. War mir jetzt so auch gar nicht mehr bewusst.
Ja, das ist eine Info, die wir nicht drin haben. Ja, alles gut.
Mhm. Und da kommt tatsächlich wohl NAT64 und den S64 zum Einsatz. Wir verlinken auch mal seine Homepage, die mich schwer an die 90er erinnert, aber da sind ein paar ganz interessante Links dabei. Er hat sich, also ich will nicht sagen, er hat das nachher nochmal relativiert, aber er sagte dann halt, er kann mit Podcasts nicht so viel anfangen. Ich meine, schön, dass er trotzdem reingehört hat, aber...
Ja, man muss dann aber doch auch nicht andere schlecht machen, bin ich ganz ehrlich. Fand ich nicht angemessen.
Ja.
Gut, emotionales beiseite.
Abgehakt. Aber du hattest...
Ja, genau. Da fiel ja jetzt der Satz, dass wir DHCP V4... kannst du nochmal die Formulierung nochmal zeigen?
Die Formulierung war...
Genau, im Gegenteil, die beiden mokierten sich über DHCP V4, also erstmal Disclaimer, ich mokierte mich über einen PowerShell-Befehl zu DHCP V4 mit der Betonung auf V4, dabei sei das ja das Normale. Ich habe das nochmal nachgehört, die Stelle, und ich habe tatsächlich gesagt, es ist fast so, als ob Microsoft nicht davon ausgeht, dass es der Standard ist. Mit diesem ebenso offensichtlichen Grinsen, dass man sehr deutlich wohl, auch wenn man mich nicht kennt, in meiner Stimme hätte hören können, nach der Länge der Folge, hat man bestimmt auch herausgefunden, wie wir klingen, wenn wir etwas nicht ganz ernst meinen. Wie dem auch sei, ich bleibe dabei. Diese PowerShell-Befehle für DHCP-Server auf Windows sind mies. Die sind einfach schlecht. Die sind doof und die sind unhandlich. So. Ne, was ist PowerShell? Was macht PowerShell? Was ist die größte Hilfestellung bei PowerShell? Autocomplete. Tab. Mit Tab, Autocomplete. Ja, weil du hast nicht jeden Befehl im Kopf, also kennst du am Anfang meistens. Aber nein, für diese Befehle musst du immer get-dhcp-server-v4 tippen, um überhaupt die Tab-Taste drücken zu können, sinnvoll. Das ist totaler Blödsinn. Und das ist mein Punkt gewesen, das mit dem Standard war einfach im Kontext der Folge ein Scherz. Und ja, und bei den meisten Befehlen muss man ja sogar eine Scope-ID angeben, die offensichtlich dann entweder V4 ist oder eben auch nicht. Ja, also warum muss ich überhaupt V4 in den Befehl reinschreiben? Und lange Rede, kurzer Sinn, hätte ich diese PowerShell-Befehle mir ausgedacht irgendwann mal, hätte ich die wahrscheinlich anders konstruiert. Zum Beispiel könntest du ja V4 oder V6 als Parameter übergeben oder sonst irgendwas tun. Meistens, wie gesagt, ergibt es sich sogar aus dem Kontext des Befehls und aus den Parametern, die du übergibst, ob es jetzt V4 oder V6 ist. Insofern, ja, ich bleib dabei.
Ist unhandlich. Ja, es gibt ja schon bestimmte Vorgaben, wie ein PowerShell-Befehl auszusehen hat, ne? Also auch mit welchen, also wie er aufgebaut zu sein hat, damit eben genau das mit dem Durchtappen, mit der Autovervollständigung ganz gut funktioniert. Das hat Microsoft da an der Stelle natürlich nicht gut gemacht. Auf der anderen Seite, wann werden sie diese Befehle eingeführt haben? 2008?
Vielleicht.
Wahrscheinlich,
ja,
ne?
Möglich. Ja, ja doch, in 2008 habe ich die schon benutzt.
Und die wirst du natürlich nicht ändern. Also ich glaube nicht, dass Microsoft die nochmal anpacken wird, um sie zu ändern. Also
das war ja gar nicht mein Anspruch, aber ich kann ja trotzdem mich darüber echauffieren, dass sie, ich kann mich darüber mokieren, dass sie unhandlich sind.
Ja.
Das ist mir erlaubt.
Also ansonsten, ne, long story short, war das Feedback auf die Folge eigentlich ganz gut und ich habe tatsächlich auch noch mal nachgeschaut. Ich habe das jetzt mal in unterschiedlichen Netzen nachvollzogen und ja, je nach Netz bekommt meine Windows 11 Kiste immer die gleiche zufällige V6-Adresse, also Stable Privacy, die ist dynamisch gewürfelt oder die ist halt zufällig gewürfelt, aber sie ist dann in dem konkreten Netz, zum Beispiel jetzt hier im Office oder zu Hause, immer die gleiche. Also hier ändert sie sich tatsächlich nicht. Zu Hause ändert sie sich halt, sobald ich eine neue Einwahl habe, weil die Telekom mir dann halt ein neues Präfix zuweist. Und im Rahmen dieses Präfix bleibt die dann aber tatsächlich sehr stable. Du weilst gerade im Urlaub, deswegen ist die Vorbereitung für diese Folge ein bisschen kürzer ausgefallen, aber ne, manchmal ist das Glück ja mit den Dummen, ja, und da fällt dann sowas Schönes vom Himmel wie Blast Radius, über das wir uns jetzt wunderbar auslassen können.
Ich saß letzte Woche, als das so kam, ne, wir haben ein wöchentliches Meeting mit einem unserer Kunden und der Patrick war in diesem Meeting drin mit dem Kunden. Ich natürlich nicht, weil ich im Urlaub bin. Ich sah aber in Teams dann irgendwann so einen Link hochploppen und ich guckte mir nur den Titel an, der da lautete New Blast Radius Attack Bypasses Widely Used Radius Authentication. Und ich dachte, verdammt, da klickst du jetzt noch nicht mal drauf, du hast Urlaub. Den Stress tust du dir jetzt nicht an. Genau. Ja, weil wir Radius ja doch sehr...
Ja, das hat so rein, also ich meine, ne, das ist ja wie alle fancy Sicherheitslücken, die brauchen einen knackigen Namen, eine schöne Domain. Ich glaube, es ist ja blastradius.fail, ne?
Ja, das ist von den Erstellern, nennen wir es mal, die Domain.
Die brauchen ein ordentliches Logo. Ich weiß nicht, ob man heute noch Twitter-Accounts dafür macht, aber das Ding wird garantiert einen Mastodon-Account haben oder so.
Ja, es gibt ein schönes Logo, kann man auch sich runterladen, ja.
Sehr schön. Blast Radius hat alles, was man von einer vernünftigen Sicherheitslücke, wo richtig der Hammer kreist, erwartet.
Ja, Blast Radius ist der Exploit. Die Sicherheitslücke ist CVE-2024-35-96.
Und die hat noch keinen CVSS-Score, ne?
Die hat keinen CVSS-Score, nein.
Aber so rein vom Habitus, hatte das schon so ein bisschen was von SSL-Bleed, ne? Oder
das war schon, ich habe schon gedacht, das ist so hier, keine Ahnung, Gravität von Hafnium oder sowas. Irgendwas wirklich, war dann aber irgendwie insgesamt so ein bisschen still, so drumherum. Aber ich muss auch sagen, ich bin im Urlaub, ne? Dann gucke ich mir das auch nicht weiter an. Aber ja, heute habe ich es mir dann mal im Detail angeguckt und vielleicht machen wir das einfach so, dass ich schildere, welchen Weg ich gegangen bin und dann am Ende lösen wir auf.
Was ist denn eigentlich Radius?
Klar, was ist denn eigentlich Radius? Um zu verstehen, was Blast Radius tut, muss man ein bisschen darüber wissen, was Radius eigentlich tut. Es gibt natürlich RFCs dazu, ne? Es sind die RFC 2865 bis 2869. Und die wichtigen hierfür sind die 2865, das ist halt die grundlegende Funktion von Radius. Die danach ist halt Accounting und dann gibt es verschiedene Erweiterungen von Radius. Und die 2869, was dann auch die Einbindung von EAP in Radius beschreibt. Vom Grundsatz, ne, ich glaube, die meisten, die das mal in den Fingern hatten, wissen das, aber ich nur mal einen ganz kurzen Abriss. Wir haben einen Radius-Server, wir haben einen Radius-Client, was meistens ein Access Point oder ein Switch oder eine Firewall ist für VPN und so weiter. Wird manchmal auch Authenticator genannt, Klammer auf, unter bestimmten Umständen, auf die wir gleich zurückkommen. Und wir haben einen User, dem wir auch mal unter bestimmten Umständen den Supplicant, also den Bewerber, nennen wollen. So, und ganz, ganz grob gesagt nimmt der Client die Zugangsdaten vom User und schmeißt sie zur Authentifizierung gegen den Server. Das ist ganz kurz gefasst das, was Radius tut.
Also, ne, wenn man das jetzt mal so in die Praxis überträgt, wir haben zum Beispiel einen Wireless LAN Access Point, das ist der Authenticator, wir haben den Client, meinetwegen Laptop mit dem User, das ist der Supplicant und der Radius Server ist der Server und der User authentifiziert sich gegenüber dem Access Point und der Access Point nimmt die Zugangsdaten des Users, trägt die zum Radius, der Radius prüft diese Zugangsdaten und dann geht die Kette wieder zurück und der Access Point sagt, ja, du darfst.
Ja, genau. Bin ich jetzt aber zum Beispiel ein Drucker in einem Netzwerk und mein Switch möchte feststellen, ob ich ins Netzwerk darf oder nicht, dann bin ich kein Supplicant. Und dann ist der Switch auch kein Authenticator. Deswegen, das ist schon noch ein Unterschied. Und der ist jetzt gleich auch wichtig. Mhm. Also wir reden von Supplicant und Authenticator tatsächlich nur im Rahmen von 802.1x, also ERP. Erstmal gehen wir mal aus von Server, Client, User. Client ist immer ein bisschen irritierend, weil die meisten denken dann, das ist der Computer vor mir. Nee, der Client ist der Radius-Client hier in dem, was ich jetzt erzählen werde. Die Feinheiten, die beginnen da, wie kommen denn die Zugangsdaten von dem Client? Das kann auch zum Beispiel ein Captive Portal sein. Mal ganz dumm gesprochen, man tippt Benutzernamen und Passwort irgendwo ein in eine Webseite. Da kann auch ein Radius dahinter liegen. Die Feinheit, wie gesagt, liegt darin, wie die Zugangsdaten zum Radius-Server kommen. Und da ist wichtig einmal das Radius Shared Secret. Das heißt, mein Switch oder Access Point, also mein Network Access Device, was auch immer es ist, das hat einen vorkonfigurierten, vom Admin vorkonfigurierten Key, den der Radius-Server auch hat. Und die beiden, das erlaubt den beiden eine Verschlüsselung von sensiblen Informationen. Also sprich, dieses Shared Secret wird verwendet, um das Passwort bei einer Authentifizierungsanfrage vom Switch in Richtung Radioserver zu verschlüsseln. Ja, war jetzt ein bisschen ein bisschen holprig. Was haben wir denn für Protokolle? PAP haben wir alle schon mal gehört. Will keiner haben. Ne? Das ist PAP, ist Klartext, Passwort. Ja, also genau, also ich schmeiße dem Client im Klartext, man benutzt ein Passwort hin und der nimmt dann halt sein Shared Secret, verschlüsselt das Passwort und schmeißt das an den Radius-Server. Ne, beim Wort Klartext ist uns allen klar.
Möchte man nicht.
Wollen wir nicht. Genau, also gibt es auch CHUP, weil es ist so das nächstbessere, ne? So mit Challenge Response. Und da handelt dann der Radius-Client, also laut offizieller Protokollspezifikation ist es so, dass dann der, ich nenne es jetzt mal Switch oder Access Point, ich sage jetzt einfach immer Switch, weil das vereinfacht die Sache beim Reden jetzt ein bisschen. Der Switch handelt, der sendet an den Client, an den User eine Challenge, ja, das heißt einen randomisierten Key und sendet dann im Nachgang das, was er vom Client zurückbekommen hat, den CHUP Username als Username und CHUP ID und CHUP Response als CHUP Passwort, sowie auch die CHUP Challenge zum Server. Und der Server macht dann dieses gleiche Prozedere nochmal, wie der Client es gemacht hat und guckt, ob er aufs gleiche Ergebnis kommt. Ja, so weit, so gut. Funktioniert aber auch nur, wenn der Server Zugriff auf das Passwort vom User irgendwo im Klartext oder mit reversibler Verschlüsselung hat.
Das ist übrigens dann im Active Directory dieser lustige Haken, wo sich manche Admins fragen, warum gibt's den Haken, kennen wir den umkehrbarer Verschlüsselungsspeicher?
Ganz genau.
Wenn ihr mit CHUP rumhantiert, dann braucht ihr das.
Ja, so ist es. Ja, genau. Und ja, MS-CHUP ist einfach die Microsoft-Implementierung, also CHUP. Das, was Windows spricht an CHUP. Und MS-CHUP V2 ist dann nochmal ein bisschen, das ist die wechselseitige Authentifizierung, also sprich, das, was ich eben beschrieben habe, passiert und dann sendet der Server im Accept das MD4 gehashte Passwort des Anwenders, was er kennt, wieder mit. Das ist übrigens in der Active Directory ja auch gehasht hinterlegt, in der SAM. Das MD4 gehashte Passwort noch einmal mit, damit der User es nochmal verifizieren kann. Ja, und das ist dieses Gegenseitige. Das ist MS-CHUP V2, basiert dann offensichtlich auf NTLM-Hashes. Anderes Thema.
Genau, aber wenn wir das aber zusammenfassen, also PAP, CHUP, MS-CHUP, MS-CHUP V2, das sind so die typischen Protokolle, mit denen sich ein Radius-Client oder ein Radius-Server die übermittelten Credentials zuwerfen.
Genau. Und bis jetzt ist es so, dass der User oder das Gerät oder was auch immer diese Zugangsdaten an den Radius-Client übergibt und der Radius Client sie an den Radius Server weiterleitet. Das steht quasi so als Mittelsmann dazwischen. Ja? Und dann kommt IAP.
Was ist IAP?
Es ist Extensible Authentication Protocol. Der Patrick muss immer so tun, als ob er nicht weiß, wovon ich rede. Das ist eigentlich, also es heißt Extensible Authentication Protocol, ist aber gar kein Protokoll. Es ist ein Framework, wenn man so will, von verschiedenen Protokollen. Kurz gesagt, werden die IAP-Nachrichten getunnelt. Also der Authenticator, das ist jetzt unser Switch dazwischen, der hat jetzt die Rolle vom Authenticator. Der User ist der Supplicant, also der Bewerber. und die Nachrichten werden nur noch gekapselt weitergeleitet vom eigentlichen Endgerät zum Radioserver. Der Switch dazwischen, der ist da agnostisch. Der weiß nicht, welche IAP-Methoden konfiguriert sind etc. Er ist als Authenticator konfiguriert. Und welche IAP-Methode dahinter steht, das weiß der Switch gar nicht. Ne, ob das jetzt IAP-TLS oder IAP-MS-CHAP-V2 ist, das kriegt der Switch dann nicht mehr mit. Und diese Kleinigkeit ist im Kontext vom Blast-Radius dann auch wieder wichtig. Also ne, und in diesem Kontext können wir eigentlich sagen, das ist alles, was 802.1x ist. Weil es, was davor jetzt war, das war kein 802.1x.
Beziehungsweise IAP kommt beim Einsatz von 802.1x zum Einsatz.
Also, und 802.1x ist immer IAP.
Immer IAP, also 802.1x, ne, Port Security, aber IAP kommt ja auch zum Einsatz bei WPA2, WPA3 Enterprise.
Korrekt. Ne, das ist, ne, also irgendwas, wo er zum Beispiel IAPOL, also over LAN oder IAPOW over Wireless oder was auch immer. Es gibt, es ist ein, also immer ein Trägerprotokoll.
Alle netzwerkbasierten Authentifizierungen, wo halt ein Authentifizierungsserver im Backend die Anmeldung oder die Authentifizierung durchführen soll. Kann man ja kurz sagen.
Kann man das so sagen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hast du doch auch, wenn du jetzt mal, stell dir mal den einfachsten Fall vor, so ein NPS, und da schmeißt jetzt mal ein Switch, der schmeißt da die Infos für eine MAC-Authentifizierung hin.
Ja, aber MAC-Auth ist kein 802.1x.
Ja, korrekt. Aber du hast, aber es ist trotzdem ein Authentifizierungsserver, so, im Backend.
Ja.
Das war jetzt also von der Definition
aber
her nicht vollständig.
Aber 802.1x oder WPA2, WPA3 Enterprise setzen immer auf EAP.
Ja, genau. Da ist immer EAP mit im Spiel. Also auch EAP-MD5, das ist ja auch die eine Variante von EAP, die wir alle gar nicht haben wollen, weil sie auch erfordert, dass du in der Active Directory die Passworte reversibel speicherst. Wenn es denn in der Active Directory, wenn deine User-Database da residiert. Also ne, es gibt die verschiedene Methoden. Du hast EAP-MD5, das heißt, die Zugangsdaten, die werden ohne Zutun des Authenticators, wie jetzt immer, ne, also immer bei EAP, durch den Supplicant verschlüsselt und geschützt an den Server geschickt. So,
genau.
Da ist kein Zertifikat im Spiel, nichts, also auch kein Serverzertifikat. Das ist dem Gerät schlichtweg egal.
Genau.
Du schickst das einfach, boop.
Genau, muss man auch heute einem NPS, also einem Microsoft NPS, über einen RAC-Key beibringen, sonst macht er keinen EAP-MD5 mehr. Also das ist
kein EAP-MD5
mehr. Nein, muss ihm über einen RAC-Key beibringen.
Okay, man, gut so, gut so. Man muss ihm auch mit einem RAC-Key beibringen, dass er bitte NTLM V2 machen soll und nicht mehr V1, aber
ja.
Gut. Ja, und ab da wird es dann halt interessant und auch so gefühlt noch ein bisschen sicherer. PAP und dann sieht man auch schon mal EAP-TTLS und EAP-FAST. Das ist jetzt wieder, glaube ich, so eine Cisco-proprietäre Sache, EAP-FAST. Das ist EAP in einem TLS-Tunnel. Ja, der Radioserver braucht also ein Zertifikat, dem der Supplicant dann auch vertraut, der Supplicant.
Genau, und das ist der Grund, ne, wenn ihr auf eurem Radioserver, NPS, ClearPass, sonst irgendwas, ein Zertifikat habt, zum Beispiel ein Self-Signed, dann werdet ihr bei 802.1x oder WPA2, WPA3 Enterprise immer so eine hässliche Zertifikatswarnung dann bekommen, ne, weil euer Client sagt, ne, ich kenne diesen Server nicht.
Ja, korrekt.
Deswegen da immer schön drauf achten, ne, dass die aus der eigenen PKI kommen zum Beispiel und dass ihr dann entsprechend die CA-Zertifikate auch verteilt. Wobei ich da auch jetzt letzte Woche etwas Kurioses bei einem Kunden, unseres Kunden gesehen habe. Da ging es um EAP-TLS im WLAN mit iOS-Geräten und als ich dann das Radius-Zertifikat sah, dachte ich mir, das ist mal ein komischer Kombination, das habe ich doch schon mal gesehen. Moment, das ist das gleiche Zertifikat, was die iOS-Geräte für die Authentifizierung verwenden. Ja, kann man natürlich auch machen, ne?
Oh.
Ja.
Das Radius-Zertifikat war das gleiche Zertifikat, ja. Also das Radius-Server-Zertifikat war das?
Ja.
Okay.
Wir haben das dann mal geändert.
Das musst du mir später nochmal erzählen.
Mach ich.
Ist jetzt spannend. Okay, jetzt haben wir also ein EAP. Wir haben also EAP über einen TLS-Tunnel. Jetzt haben wir so einen TLS-Tunnel, der steht dann da und ja, jetzt, ne? Der jetzt, ne, der Client oder der Supplicant vertraut dem Server und alles schick. Und was passiert jetzt?
Genau, das ist ja ne, PEAP, EAP, TTLS, EAP, FAST. Das ist ja quasi nur, definiert ja nur den Aufbau dieses gesicherten, verschlüsselten Tunnels zwischen Supplicant und Radius-Server.
Genau.
Der äußere Teil.
Genau, die Outer Method oder wie auch immer. Das bedingt immer eine Inner Method, die dann festlegt, wie die Credentials dann über diesen gesicherten Tunnel kommen. Und das sind ja drei mir bekannte Varianten, von denen ich zwei live in der Praxis schon mal gesehen habe. Das dritte noch nicht so. Das hängt aber mit unserer Bubble zusammen, glaube ich.
Wahrscheinlich.
Oder fangen wir damit an. Das ist EAP GTC.
Sagt mir
GTC?
Gar nichts.
Sagt dir gar nichts?
Sagt mir gar nichts.
Das ist eine Cisco-Entwicklung als Alternative zu MS-CHAP-V2. Und MS-CHAP-V2 ist ja, wie wir vorhin gesagt haben, ein Microsoft proprietäres Protokoll, wenn man so will.
Challenge Response,
ja, genau. Ne, also die Microsoft-Implementierung davon. Jetzt gibt es aber ja auch andere Identitätsquellen oder andere mögliche Identitätsquellen. Ne? Man hat ja sowas schon mal munkeln hören, so LDAP und NetIQE Directories und weiß ich nicht. Und dafür hat Cisco eine Alternative zu MS-CHAP-V2.
Ja, okay, weil bei MS-CHAP-V2 kommen ja die Credentials quasi aus dem Active Directory. Klar, und wenn du jetzt natürlich dann eine Methode hast, die eben ne, ohne AD auskommen muss, dann brauchst du halt irgendeine andere Authentifizierungsquelle. Ja.
Ja, jedenfalls, das ist wohl, wie gesagt, auch noch nicht live gesehen. Mir ist die Abkürzung wohl mal auf der ClearPass begegnet, aber sonst auch nicht. Ja, ihr habt MS-CHAP-V2. Ja, das ist, glaube ich, immer noch sehr weit verbreitet.
Es ist so der Standard, ne? Also so gerade als was heißt der Standard, aber das sehen wir halt gerade so in ich will sagen, kleineren Umgebungen, also das ist so das typische Ding wenn du ein Microsoft NPS hast, ist das so das typische Ding, weil was er für Credentials verwendet, ja, die Windows-Anmeldedaten beziehungsweise Maschinenkonto, bam, funktioniert.
Ja, klar. Erstmal schon, ne?
Ja, spätestens wenn Credential Guard zum Einsatz kommt, funktioniert das nämlich nicht mehr.
Ja, oder nicht mehr, zumindest nicht mehr mit Computerkonten. Ne?
Ja.
Das muss man dazu sagen. Natürlich kannst du, ich sag mal, Windows noch Benutzerdaten unterjubeln in einer Art und Weise. Das ist
Credential oder der Einsatz von Credential Guard, wie er ja bei Windows 11 Standard ist, führt ja nicht dazu, dass MS-CHAP-V2 gar nicht mehr geht. Aber was nicht mehr geht, ist das Speichern dieser Credentials beziehungsweise das automatisierte Übergeben. Deswegen funktioniert das, wenn du halt ne, deine Benutzerdaten einhackst.
Ja, es ist halt in einem anderen Windows-Store, in einem anderen Credential-Store und Windows, wenn es halt in dem generischen Store ist, dann ist Windows relativ egal. Das wird nicht von Credential Guard geschützt und damit kannst du MS-CHAP-V2 machen. Sobald es aber deine Windows-Anmeldung sein soll, dann hast du da auch schlechte Karten. Also funktioniert nicht, geht dann nur noch mit EAP-TLS.
Genau, und das ist ja so, wie wir sagen würden, unser Goldstandard.
Ja, korrekt. Nur ganz kurz, ihr habt MS-CHAP-V2 nochmal. Da werden die Credentials in einer MS-CHAP-V2-Session geliefert. Das habe ich ja vorhin einmal beschrieben. Und das ist im Grunde eine Windows-Anmeldung im Radius-Server. Und deswegen muss dein Radius-Server auch in der einen oder anderen Weise in der Domäne sein. Also sprich, das kann Windows NPS sein. Und die ClearPass, wenn du MS-CHAP-V2 machen möchtest, muss in die Domäne gejoint sein.
Ja, korrekt.
Kleine Randinfo. Und EAP-TLS, ja, da kommt dann halt der Client mit einem schicken Zertifikat
an. Mit einem Client-Zertifikat um die Ecke.
Genau, für die Client-Authentifizierung.
Genau. Ne? Klingt alles viel schlimmer, als es ist, aber mal ganz dumm dahergesagt, wenn ihr eine einigermaßen sauber aufgesetzte PKI habt, dann ist das ein Auto-Enrollment mit einem ne, passend konfigurierten Template. Die Kisten beziehen sich ein Zertifikat und wenn der Radius-Server der Zertifizierungsstelle vertraut, sprich, wenn er dem die ganze CA-Kette hat, wenn er Zugriff auf die CRLs hat, auch wichtig, dann wird das einfach durchlaufen. Ja, der Client kommt, zeigt sein Client-Zertifikat vor, dann sagt der Radius, jo, passt, ne, ist gültig, dein Name oder ne, der Common Name passt zu dem Namen, den du mir lieferst, bitte gehen Sie weiter.
Genau. So, und dann, ja, ich glaube, das war's zu dem Part. Was gibt's zu Radius noch zu sagen?
Es läuft per UDP, was nicht ganz so geil ist, glaube ich.
Also standardmäßig. Ne? Standardmäßig läuft es auf 1812 UDP. Das heißt irgendwie, boah, Server weiß halt auch nicht, ob das Paket am Ende, am anderen Ende angekommen ist und andersrum. Und ja, ist irgendwie überraschenderweise läuft es über UDP. Ja, korrekt. Es gibt einen Nachfolger von Radius.
Ja, kann ich mir auch, ja, ich weiß. Wir haben es beide nicht mehr ganz zusammengekriegt. Ich weiß nicht, ob wir uns im Rahmen vom Podcast mal darüber unterhalten haben oder ob wir das mal off the record gemacht haben. Aber man muss schon sagen, die Entwickler des Radius-Nachfolgers haben durchaus Humor bewiesen.
Du meinst jetzt den Namen? Ja, weiter habe ich jetzt auch nicht gelesen. Du meinst Diameter?
Richtig, genau.
Also quasi Radius 2.0 ist der Durchmesser. Ja.
Nee, tatsächlich habe ich Diameter noch nie in der Praxis gesehen.
Ich auch nicht.
Also ich könnte jetzt nicht mal den Daumen drauf legen, ob eine ClearPass das unterstützt.
Ich glaube nicht. Also ich bin ziemlich sicher nicht.
Die Leser können es jetzt wieder live beim Googlen.
Du kannst gerne ClearPass Diameter kannst du gerne googeln. Du findest es nicht, glaub es mir.
Ah, hast schon getan, ja?
Ja, natürlich.
Ah, schade aber auch.
Man kriegt dann bestenfalls noch irgendwie, war ja 40 Manager.
Aha.
Nein. Jedenfalls.
Ja.
Diameter. Ich habe es auch noch nicht in der Praxis irgendwo gesehen. Mich will das mal brennend interessieren. Nutzt das irgendwer von euch da draußen?
Das würde mich auch mal interessieren. Also ich habe es nie gesehen. Ich habe es im RFC-Podcast, glaube ich, auch mal erwähnt. Da wurde es auch, glaube ich, mal erwähnt vom Clemens Schrimpe, aber mir auch nicht.
Ich finde es spannend.
Ja.
Ich würde es gerne wissen.
Aber gut, mit dem Radius-Nachfolger hätten wir wahrscheinlich auch nicht das Problem oder das Nicht-Problem, was wir jetzt mit Blast Radius haben.
Korrekt.
So. Also, first things first.
Wir hatten ja vorhin, genau, ja, first things first.
Wer kann sich entspannt zurücklehnen?
Das willst du jetzt schon wissen.
Steht ganz vorne.
Ich wollte eigentlich.
Ja, gut, dann lösen wir das später auf.
Ja, ist. Lass uns erstmal darüber reden, wie das überhaupt. Also, ich kann es nicht, ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht so im Detail so gut verstanden, dass ich das jetzt hier auseinanderpflücken könnte. Wie genau? Da gibt es ein White Paper. Ja, wir verlinken das Ganze auch, die Seite von denen. Es gibt ein White Paper dazu. Das könnt ihr euch gerne im Detail angucken, wenn ihr mit sowas mehr anfangen könnt als ich persönlich jetzt hier. Die Kurzfassung ist wohl, es dreht sich um darum, wie der Aufbau von Requested Response Paketen ist und die Tatsache, dass Radius UDP basiert ist. Das sind Dinge, die ja, quasi dazu führen, dass das möglich ist. Access Request und Access Response enthalten ein Feld namens Request Authenticator bzw. Response Authenticator. Der Response Authenticator bezieht sich auf den Request Authenticator und wird unter Mitverwendung dieses Request Authenticators wird ein MD5-Hash erzeugt. Jetzt hast du verschiedene Informationen, die in diesen Hash mit einbezogen werden und einen Teil davon, den kann ein Angreifer, der an einer Man-in-the-Middle-Stelle sitzt. Das ist ja auch noch so ein Knackpunkt.
Der muss ja
schon im Netz sein. Ne? So, der muss zwischen Radius-Client und Radius-Server sitzen. Ja? Und wenn er da in der Lage ist, Pakete abzufangen, dann kann der aus diesen Informationen über, er kann sich quasi Pakete ertricksen, indem er so tut, als ob er ein Radius-Proxy wäre, damit Pakete zu ihm zurückkommen, die eigentlich nicht zu ihm zurückkommen sollten. Wie gesagt, das ist etwas komplizierter und ich habe es nicht im Detail verstanden. Er kann aber die Pakete durch eine sogenannte MD5-Kollisionsattacke so manipulieren, dass aus einem Access Reject vom Server ein Access Accept gemacht wurde, werden könnte. Also erstmal, was hältst du von diesem Szenario, was da? Also was kann denn passieren?
Nein, also Als ich das erste oder die ersten Sachen über Blast Radius gelesen habe, dachte ich mir schon, ach du Scheiße, ne? Also jetzt brennt der Misthaufen richtig. Jetzt wurde hier mal wieder halt ein sehr, sehr weit verbreitetes Protokoll kaputt gespielt. Also das hatte schon so ein bisschen so Heartbleed-Vibes, mhm, oder wo so Schar 1 halt in Anführungsstrichen geknackt hatten, weil sie halt bewusst Kollisionen herbeiführen konnten. Und Radius ist ja nun wirklich ein Protokoll, was in ganz, ganz weiter Flur eingesetzt wird. Ich hatte mir das ja dann auch angeschaut, und die Voraussetzungen, die dann notwendig sind, damit dieser Angriff durchgeführt werden kann, der passte dann auch schon wieder ein bisschen zu diesem eher wissenschaftlich angehauchten Setting. Also ohne Scheiß, das ist jetzt hier kein State Actor aus dem Werkzeugkoffer gefallen.
Das ist auch kein Skript.
Da haben sich wahrscheinlich ein paar gelangweilte Security-Forscher bei der Mittagspause überlegt.
Da kommen wir gleich drauf.
Was kann man hier eigentlich machen?
Da kommen wir gleich drauf. Aber allein dieses Szenario, dein Angreifer, musst du jemanden haben, von dem du Interesse hast, dass er in das Netzwerk kommt, der bislang sonst nicht in das Netzwerk gekommen wäre.
Ja.
Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, du musst schon etwas in der Mitte zwischen deinem Radius-Server und deinem Radius-Client haben. Das ist schon ziemlich weit im Netzwerk drin, ja. Und das dritte, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber ich finde es eigentlich den Knaller. Es betrifft ERP. Alles, was ERP ist, ist nicht betroffen.
Genau. Alles, was in einem verschlüsselten Tunnel abläuft, ist nicht betroffen.
Genau.
So, das heißt, was ist denn ganz konkret davon betroffen? Betroffen sind alle Verbindungen, die zum Beispiel PubChub, MSChub, MSChub V2 nutzen.
Genau, aber nicht EAP MSChub V2.
Korrekt, genau.
Nur, ne? Reines MSChub V2. Genau. Also wenn ihr ein MPS habt, das sind alle Haken, die unten drunter sind.
Genau, wenn davon einer angehakt ist, dann habt ihr möglicherweise ein Problem. So, wo treffen wir solche Sachen denn typischerweise? Naja, wir sehen sowas unter anderem bei der einen oder anderen Firewall heute immer noch. Weil die Kommunikation zwischen Firewall und Radius ist ja häufig ein Protokoll, was verwendet wird zur Authentifizierung von VPN-Usern. Es gibt durchaus eine Menge Firewalls, die können nur Pub und Chub.
Das ist leider aber auch darauf zurückzuführen, dass du für ERP MSChub etwas brauchst, was in der Domäne ist. Und korrekt, die Firewall ist nicht in der Domäne drin. Dass das nicht lösbar wäre.
Korrekt.
Sag's nur. Ne?
Ich korrigiere mich, aber ich glaube auch die NPS-Extension für Entra-ID braucht so eine Schweinerei. Ich glaube, die braucht auch MSChub V2.
Boah, okay. Ja, für Entra-ID.
Ja, die MFI-Extension für den NPS.
Das müssen wir...
Das werden wir forschen, das werden wir nochmal nachschlagen.
Das müssen wir nachher mal erzählen. Genau. Das interessiert mich.
So, aber typischerweise machen wir halt immer nur ERP.
Ja, was ist mit Mac-Authentifizierung?
Ja.
Weil das ist meistens etwas, da musst du dem Switch vorgeben, was es damit tut. Und dann hast du, je nachdem, welches Modell du hast, also auch bei HP variiert das, macht das Ding Pub oder Chub oder MSChub V2, wenn es ein gutes Modell ist. Aber das ist halt kein EAP.
Korrekt.
Ne?
Ja. Aber grundsätzlich ist das schon so, ne? Alles, was ERP ist, ist halt nicht betroffen, und das schränkt dann auch schon wieder dieses, diesen Blast Radius schränkt das dann auch schon wieder tatsächlich ein.
Warum das überhaupt so ist, ne? Dass ERP nicht betroffen ist, weil es ist ja auch Radius, ne? Das ist ja, warum ist es denn nicht betroffen? Das liegt einfach daran, dass für ERP eine Sache vorgeschrieben ist, die für den ganzen Rest nicht vorgeschrieben ist. Und zwar, dass Radius-Pakete, die ERP-Messages enthalten, zwingend einen Message Authenticator enthalten müssen. Der Message Authenticator ist ein HMAC MD5 Hash, der mit dem Shared Key erstellt wird aus dem Access Request. Also nehmen wir also quasi nochmal den ganzen Access Request, also hier, ne, Code ID, Typ, Länge und so weiter, und erstellt daraus mit dem Shared Key einen Hash, und da, der steht in dem Message Authenticator drin. Der ist aber für Nicht-EAP-Nachrichten nicht zwingend. Und der Knackpunkt, warum, ne, ich hatte mir das mal angeguckt und dann gefragt, ja, hier, da gibt's da Patches für ClearPass, und du hattest noch so einen Reflex gefragt, ja, was willst du denn da patchen? Ja, genau das willst du patchen. Dein Radius-Server kann dieses Attribut ausfüllen. Also es sind auch Patches rausgebracht worden für ClearPass, für sogar für Windows NPS. Das hat mich überrascht, aber
Ja gut, mit dem letzten Patchday am 9. hat Microsoft quasi für alle Betriebssysteme durch die Bank Updates rausgehauen, die das fixen.
Mhm, genau, dass eben dieses Feld, dieses Message Authenticator Attribut immer ausgefüllt ist, weil wenn das da drin steht, dann ist das nochmal eine, ja, nochmal eine Integritäts, ja, Plausibilitätsprüfung von der Nachricht, genau.
Gut, kommen wir zur Frage, muss ich mir denn jetzt eigentlich Sorgen machen?
Das ist in den FAQ von der Seite. Ich möchte übrigens, du weißt, von wem das ist, ne?
Nein.
Okay, ich möchte das vorlesen, deswegen klicke ich mal hier gerade drauf. So, du weißt nicht, von wem das ist, okay. Wir verlinken das mal. Das ist eine Seite, wo auch drin steht, wer dieses Research-Team, wer das gefunden hat. Das ist nämlich die Boston University gewesen, University of California, San Diego, Cloudflare, Bastion Zero, Microsoft Research, das ist das Zentrum Viskunde und Informatika ist auch noch San Diego. Also das war das Research-Team, was Blast Radius.
Habe ich doch gerade gesagt, ja. So ein paar Security-Forscher in der Mittagspause, Nase bohrend, gesagt so,
was können wir heute machen?
Was können wir
heute
mal kaputt
machen? Altes Protokoll
auseinandernehmen. Genau.
Das ist ja auch lustig, ne?
Also in den FAQs, letzter Punkt in den FAQs, do we have a logo for your attack?
Ja, habe ich auch gesagt, of course. Ne? mit transparenten, weißen und schwarzen Hintergründen. Kann man sich runterladen, ja.
Herrlich.
Das ist eine süße kleine Bombe. Ja, aber hier steht es auch ganz klar auf der Seite auf die Frage, is your attack practical? Yes and no.
da sind sie wieder.
In the proof of concept attacks described in our paper, it took us 3 to 6 minutes to compute the MD5 chosen prefix hash. Der Knackpunkt ist, wenn die 3 bis 6 Minuten brauchen.
Für die Kollision, um die Kollision zu berechnen.
Da ist halt jeder Radius Request schon ausgelaufen. Ne?
Ja, genau.
Normalerweise sagst du 60 finde ich auch schon viel zu lang. Also 30 Sekunden würde ich sagen, kann man noch machen für einen Radius-Request. Aber
ja, wobei ihr letzter Punkt ist auch, ne? Our reported running times are from optimizing some 15-year-old code and running it on a bunch of 7 to 10-year-old CPUs, because this is what we have access to. Moment mal. Microsoft, Cloudflare. warum habt ihr da nicht mal euch mal schnell so eine kleine Azure VM geklickt?
Ah, eine Azure VM hätte man ja mal machen können, ne? Gut, sie sagen halt, dass die Hardware, die sie haben, möglicherweise nicht
war. Ja, da sind sie wieder, unsere unterfinanzierten Unis.
Ja, die Armen.
Die Armen.
Ja, aber gut, das.
Nein, aber ich glaube, das beschreibt ja ganz schön. Also natürlich, also ne, positiv. Schön, dass das mal jemandem aufgefallen ist, dass es da eine offene Flanke im Radius-Protokoll gab. Ich meine, SHA-1, als es damals Möglichkeiten gab, auch bei SHA-1 entsprechende Hash-Kollisionen zu produzieren, da hat ja auch keiner gesagt, oh mein Gott, ne, jetzt ist hier sofort Feierabend. Aber mit dem Moment war halt klar, okay, der Drops ist gelutscht. Ne? Also wir müssen jetzt einen Schritt weiter gehen, ne? SHA-256 zum Beispiel, und da ist es jetzt genau das Gleiche. Ne? Diese Lücke hat man jetzt aufgezeichnet, und jetzt führt das hoffentlich dazu, dass es halt mehr und mehr Möglichkeiten gibt, diese alten Sachen abzuknipsen und halt mehr ERP zu nutzen.
Ja, hier gab es natürlich auch schon ganz lange die Möglichkeit, also ERP zu nutzen, und auch bei Radius gab es ja auch schon ganz lange die Möglichkeit, und ich gestehe zu meiner Schande, dass ich die auch noch nicht so genutzt habe, wie ich sie hätte nutzen sollen, Radius über TLS zu fahren. Also sprich, dass die Verschlüsselung zwischen dem Client und dem Radius-Server, dass er verschlüsselt wird.
Mag aber auch daran liegen, weil es viele Komponenten, mit denen wir rumhantieren, einfach nicht unterstützen.
Ich überlege gerade, welche das sein könnten.
Also wir könnten uns ja gleich gerne mal so ein paar.
Also ich glaube, Instant-On Access Points können es nicht. Weiß ich jetzt aber auch aus dem Kopf nicht. Aber
genau, hätte ich jetzt auch gesagt. AOS-CX?
Ja, sehr sicher.
Ja, immerhin.
Aruba OS auch. Die Frage ist, kann es ein MPS?
Nee, eben nicht.
Ja, also all diese Kleinigkeiten. Ja, muss man sich mal mit auseinandersetzen. Davon ab aber auch immer noch ich werde ja nicht müde, es zu predigen. Dein Angreifer kann nicht zwischen Radioserver und Radios-Client sitzen, wenn du deine Radios-Clients anständig wegsegmentiert hast, wie du es tun solltest.
Das ist so.
Ich werde auch immer noch zum Verschwatmen, glaube ich.
Nein, oder ich bin das schon ist ja lang. Tatsächlich so. Wenn du deine Hausaufgaben ein bisschen gemacht hast, dann sollte das, dann sollte man es dem Angreifer auch schwer machen. Und wie gesagt, das ist jetzt, glaube ich, das ist keine Sache, die ist jetzt irgendeinem State Actor aus dem Werkzeugkoffer gefallen, sondern das ist jetzt halt tatsächlich etwas, was aufgefallen ist, wo es jetzt halt entsprechend Paper zu gibt. Jetzt werden da ein paar Patches rausgerollt und grundsätzlich, klar, sollten wir uns alle an die eigene Nase fassen und sagen, okay, ne, wenn Radios über TLS geht, dann sollten wir das in Zukunft vielleicht auch einfach anknipsen.
Da, wo es geht.
Mhm. Ja. Dann hast du jetzt aber in den Shownotes auch noch eine andere lustige Sache mitgebracht, nämlich eine Reddit-Diskussion.
Ja, die hatte ich schon länger irgendwie so im Hinterkopf, dass man da mal drüber reden könnte. Also einfach war mich interessiert, wie du das siehst. Und zwar hatte ich eine kurze Reddit-Diskussion mit jemandem auf, mit jemandem auf Reddit, genau, über ClearPass oder beziehungsweise genauer genommen über ClearPass-Alternativen. Da gab es einen, das war ein Consultant tatsächlich, der sich für Alternativen zu ClearPass interessiert hat, und zwar für SMBs, weil er sagt, viele der kleinen Kunden, für die ist ClearPass nicht so interessant, die möchten natürlich irgendwie Netzwerksicherheit machen, aber weil ClearPass teuer und so. Es ist Ansichtssache, ne? Und es ist auch vielleicht Ansichtssache, wie klein die Unternehmen sind. Also es spricht ja nichts dagegen, Netzwerksicherheit zu machen in Unternehmen, die weniger als 20 Mitarbeiter haben. Warum nicht?
Alles gut. Die Frage ist natürlich, ob eine ClearPass für 20 Mitarbeiter teuer ist.
Also schon irgendwie kommt drauf an, willst du einzeln, willst du redundant aufsetzen?
Wenn du so eine kleine Bude hast, ja, dann brauchst du wahrscheinlich keine redundante ClearPass, also brauchst du eine Plattformlizenz. Ja, da willst du auch keine Hardware hinstellen. So, wenn du sagst, du hast dann 20 User, ja, dann brauchst du noch 20 Access-Lizenzen, da muss man ja auch nicht.
Da bist du irgendwo im mittleren vierstelligen Bereich, ja.
Ja, gut, Kosten aber auch. Wenn wir jetzt hier über Leute reden, die D-Link-Switches einsetzen, ja, den brauchst du, glaube ich, nicht mit sowas kommen.
Ja, darauf will ich auch kein 802.6 konfigurieren müssen. Genau. Ne? Dass das nicht geht.
Was sind die Alternativen?
Die ganzen D-Link-Fenster draußen, bitte.
Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum wir ein NPS nicht tot kriegen, weil irgendeiner zaubert immer ein NPS aus dem Hut.
Ja, genau. Ne? Das war dann halt, da kam dann halt User X daher und er sagte, ja, warum benutzt du nicht Windows NPS?
Ja.
Und darauf antwortete dann der Thread-Eröffner, dass er die Mac-User nicht in der AD erstellen möchte, weil das arbeitsintensiv sei. Wo ich dachte, Moment, hold on, arbeitsintensiv ist ja gar nicht der Punkt.
Ja, du willst keine Mac-Out machen mit AD-Konten.
Ne, und dann schreibt aber User X als Antwort darauf, ja, das ist doch dann nur, wenn du es falsch machst, du kannst es doch einfach skripten. Worauf ich dann gesagt habe, hold on, hier sagt wohl hoffentlich niemand in aller Öffentlichkeit, dass es eine ganz tolle Idee ist, Mac-User in der Active Directory anzulegen, wo Benutzername gleich Passwort ist.
Richtig.
So, weil da liest ja nicht nur jemand mit, der versiert ist in dem Thema. Da lesen ja andere Leute mit, die denken, ja, oh geil, das kann ich ja machen in Active Directory und cool, ne? So, mein Gedanke ist dann immer, wenn du sowas sagst, dann, also entweder hast du dich selber mit dem Thema noch nicht befestigt oder du weißt jetzt gerade irgendwas, was ich nicht weiß oder was man da draußen jetzt auch nicht weiß. Und er kam dann, ja, man kann natürlich diese User ja auch entsprechend absichern. Und ja, du kannst natürlich beispielsweise all diese Mac-Out-User kannst du in eine Gruppe reinpacken und sagen, die haben überall Deny-Lock-On auf allen möglichen Wegen, außer Netzwerk auf dem NPS. Okay, kann man machen. Finde ich persönlich fehleranfällig, finde ich immer noch hässlich, finde ich immer noch nicht im Ansatz brauchbar im Vergleich zu einer ClearPass. Aber rein technisch, ja, ist das möglich. Ich habe dann einfach nur noch mal versucht klarzumachen, dass es keine gute Idee ist, solche Infos dann wegzulassen. Nee, weil also, hier lesen auch andere Leute mit.
Muss man da ganz klar sagen. Ich meine, klar, ein NPS, der ist schnell aufgesetzt, den hast du schnell mit auf den DC draufgeschmissen. Das ist wirklich eine Low-Hanging-Fruit. Wenn du etwas, also wenn du eine ClearPass haben möchtest und du kannst sie nicht bezahlen oder willst sie nicht bezahlen, dann ist die Frage, ob ich mir vielleicht eher sowas wie ein Free-Radius daneben stelle, die bessere Idee.
Wer bedient die?
Ja, wer bedient eine ClearPass? Also,
Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass sie gut bedienbar ist. Sie aufzusetzen und zu konfigurieren, das ist so eine Sache, aber die Bedienung einer Klebebar, das ist doch...
Ja gut, aber das ist, liebe Zuhörenden, also kommentiert mal gerne oder gebt mal Feedback, was ihr noch Open Source NUX oder so kennt. Das würde mich mal interessieren, weil klar, ne, NPS ist einfach immer mit dabei, jeder, der einen Windows-Hobel da hat. Aber so Free Radius hätte ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen, dem Kunden da hinzustellen.
Nee, das nicht.
Ja, dann muss den halt jemand für Geld befummeln, dann ist das halt so. Ne, und ich meine, wenn wir schon dabei sind, ich meine, das Problem ist ja, die wenigsten machen es ja dann auch richtig, ne? Also, dann wird ein NPS aufgesetzt, dann wird halt einfach MSChub V2 in ERP gemacht, damit die Leute einfach ihre Windows-Credentials benutzen können. Es geht ja keiner hin und sagt, ich stelle euch ein NPS dahin, ich setze euch eine vernünftige Windows-PKI daneben mit einem Auto-Enrollment, dass wir wenigstens eher TLS machen können. Das macht ja wieder keiner.
Ja, wobei, da wird jetzt kurz über lang kein Weg dran vorbeiführen, ne?
Ich sehe das so, ne? Also erstaunlich, also bisher habe ich da noch nicht allzu viel Aufschrei mitbekommen.
Naja, unsere Kunden haben ja auch alle mental darauf vorbereitet.
Ja, aber die allermeisten waren auch schon wieder so, ne? Augen verdrehen. Genau, Zertifikate. Zertifikate ist für alle immer so, nicht verstanden. Ich meine, wir können hier gerne auch nochmal, es gibt schon vom RFC-Podcast, die ist aus 2018, glaube ich, oder aus 2017, weiß ich nicht, irgendwie so eine 4-Stunden-Folge Crypto for the Masses, wo die das ganze Thema PKI und so mal auseinandergenommen haben, ne? Da könnt ihr ein paar Waldspaziergänge zu machen.
Ja, aber ich meine, also wenn man nur den Part betrachtet, den man braucht, um funktionierendes EAP-TLS zu bekommen, egal ob du jetzt eine Active Directory hast mit einer PKI und Auto-Enrollment oder Intune Certificate Connector oder
ja, aber, also ich hatte ja gerade erwähnt, dass ich beim Kunden unseres Kunden, ne, hier iOS-Gerät und NPS haben das gleiche Zertifikat. Der Kunde hat quasi sein eigenes EAP-TLS damit kaputt gemacht, dass er eine PKI abgerissen hat, von der er im Glauben war, dass er die nicht mehr braucht. Da waren aber noch gültige Zertifikate drin. So, was passiert? Das Ding hat seine CL natürlich ins AD gepublished, was man halt nicht machen sollte aus verschiedenen Gründen. Und mit Deinstallation dieser CA war auch die CRL weg, woraufhin sein ganzer Puff gebrannt hat.
Oh.
Yes. Ja, und das ist auch so ein Punkt von... Ja,
das kannst du nicht machen.
Ja,
so, PKI deinstallieren.
PKI nicht ganz verstanden.
Vorsichtig.
Ja? Also ja. CAs lässt man immer so lange stehen, bis das letzte Zertifikat, was diese CA ausgestellt hat, abgelaufen ist. Ja.
Ja.
Und kein Tag vorher. Mhm. Ja? Man kann dann halt einfach sagen, diese CA stellt keine neuen Zertifikate aus, aber sie bleibt so lange stehen, bis das letzte Zertifikat abgelaufen ist.
Du kannst ja auch alle Templates, die da drauf sind, unpublishen.
Genau.
Kannst auch, keine Ahnung, sie sicherheitstechnisch so wegsperren, dass da auch nichts mehr drankommt.
Exakt.
Aber einfach deinstallieren ist nicht die beste Idee.
Nein. Ne, also muss man auch dazu sagen, so eine Active Directory Certificate Service Standardinstallation ist für den Arsch, ja. Die kann man nicht einfach so stehen lassen. Die muss man anpacken, ja. Da muss man diverse Sachen anpassen, damit die CRLs auch da liegen, wo sie liegen sollen und auch, ne, also. Können wir gerne mal, wenn das von Interesse ist, können wir das gerne mal weiter ausführen, aber einfach nur Setup weiter bei einer AD-CS ist keine gute Idee.
Auch die Standard-Templates gerne mal näher angucken und überdenken oder sich einfach irgendwann wundern, warum es verschlüsselte Dateien gibt irgendwo auf den File-Servern, die keiner drankommt.
EFS, naja.
Und solche Geschichten. Ja, also das EFS ist standardmäßig...
Können sich User das ziehen,
ne? Ja, also sobald du Rechtsklick machst auf die, auf eine Datei und sagst verschlüsseln, sagt Windows, ich gucke mich mal um, ob ich hier eine PKI habe und ob die mir ein Basis-EFS-Zertifikat aufstellen kann.
Genau, und wenn der User dann weg ist, dann ist das Zertifikat in der Regel auch weg und dann kriegt ihr das nie wieder entschlüsselt.
Ja, der Administrator hat standardmäßig übrigens eine Default-Domain-Policy hinterlegt, ein Basis-EFS-Recovery-Agent-Zertifikat. Der native
muss man dann aber
Administrator.
Auch
der Breakglass-Admin. Genau, muss man aber wissen.
Ja. Ach ja.
Ach ja.
Ja, Haben wir denn einen Aufreger der Woche?
Fragst du mich? Ich habe
Urlaub.
Ja, du
bist im Urlaub, ne? Genau. Nee, tatsächlich, bis auf, dass ich mich gerade in einer Installation wieder schwer mit Veeam und GMSAs rumärger. Also Veeam ist ja wirklich die Pest, wenn es darum geht, Veeam in einer segmentierten Umgebung einzuführen. Also ne, was ich da an lustigen Blumensträußen an Ports freibohren muss, das geht mir schon dezent auf die Klötze und da muss Veeam ganz, 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 ganz dringend nachbessern. Da trauere ich schon ein bisschen meinem Data Protector hinterher, für den ich vor 20 Jahren nur einen Port brauchte. Und dann war das Thema 5555.
Okay, den hätte ich mir wahrscheinlich auch gemerkt.
Genau. Und mehr nicht, aber bei Veeam ist das ja, ne, also wenn du dann hingehst und du brauchst Guest Interaction Proxies und dann müssen da dauerhaft Ports auf sein, inklusive RPC am besten und ja, das ist alles
ja,
irgendwie Kacke. Und auch die Doku von Veeam hinsichtlich GMSAs ist auch für einen Arsch.
Ja, zu Zeiten von Data Protector hattest du die Backup-Server auch noch einfach in der Domäne hängen, normalerweise.
Da hatte ich einen HPUX-Hobel. Als Cell-Manager, also, Feierabend.
Ich habe Kundenumgebungen gesehen, wo das ein Windows-Hobel war, aber egal.
Ja, das war später so, ja.
Ja, genau.
Wenn man den Kunden fürs Backup keine PR-Risk und keine Itanium-Maschinen mehr verkaufen konnte. Wobei wir hatten natürlich in der Regel dann trotzdem immer noch irgendwelche Windows-Maschinen, weil wir mussten ja im Zweifelsfall irgendwo Deployment-Server haben, von denen wir dann halt die Windows-Agents pushen konnten. Mhm. Ich meine, Windows oder Linux Disk-Agents, Media-Agents, die konntest du halt noch von einem HPUX-Repository rausschieben, aber okay. Für Windows-Maschinen brauchst du halt dann dafür einen eigenen Installation-Server. Und ja, also die Zeiten, also als ich hier vor 20 Jahren angefangen habe in dieser Firma, da war die Zeit schon vorbei, wo man Kunden sagen konnte, ja, nee, also da brauchen wir hier aber schön irgendwie so eine RP irgendwas oder eine super. RX irgendwas als Cell Manager. Die Zeiten waren da leider vorbei.
Aber wäre schön gewesen, wenn man das weiter hätte machen können.
Ja.
Ich habe Data Protector auch gemocht. Ich habe nicht mehr viel damit zu tun gehabt, aber
ja, aber da ging es halt auch steil bergab mit zunehmender, mit dem Hinzukommen von so Sachen wie VMware. Also die VMware-Integration war schwer für den Arsch. Auch dann irgendwann der neue Scheduler, der war auch fürchterlich. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das Produkt ist heute bei Micro Focus ja unter der Haube. HPE hat hier irgendwann das ganze Software-Business verkauft, inklusive dem ganzen OpenView-Zeug und da gehört ja auch Data Protector zu und ich glaube, das ist heute alles bei Micro Focus aufgegangen. Ich weiß nicht, ob es das Produkt immer noch gibt.
Ich auch nicht.
Ach, good old times.
Ich auch nicht.
Naja, in diesem Sinne hätte ich fast gesagt, habt noch eine schöne Restwoche, genießt den Sommer.
Soweit es jetzt vielleicht mal so bleibt.
Ja, man weiß es nicht. Man weiß
so,
es
gestern
nicht.
War noch kälter. Ja. Aber man will ja nicht übers Wetter meckern.
Nein, wir sowieso nicht.
Nein.
Die Kellerkinder. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao, ciao.